This is a scary situation.
Yes, guys, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Runde, der deutschsprachige Podcast von Open Court Basketball. Mein Name ist Len Werle, ich bin heute allein, aber ich dachte, es wird einfach mal wieder Zeit für eine Episode. Ich war krank eine Woche, oder nicht ganz eine Woche, aber ich war ziemlich grippig und verschnupft und war einfach mir nicht möglich, einen Podcast zu gestalten. Jetzt bin ich aber heute alleine und habe ich mir gedacht, naja, was machst du? Gibt so viel, dass man eigentlich besprechen kann, weil die NBA, ja, der Zirkus hört nicht auf. Es macht ja auch unheimlich Spaß, gerade zuzugucken, meiner Meinung nach. Ich habe gedacht, wir nehmen einfach mal, viel zu früh natürlich, weil es ist ja erst ein gutes Siebtel der Saison vorbei, der Regular Season. Aber ich habe gedacht, wir schauen uns einfach mal die bisherigen MVP-Kandidaten genauer an und nehmen die so ein bisschen unter die Lupe. Ich habe mir 6 Stück rausgesucht, auf die ich näher eingehen werde, und habe davor noch die Top 10 sozusagen abgerundet mit Namen, die ich nur kurz nennen würde, ohne genauer drauf einzugehen. Wie gesagt, Disclaimer, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist einfach ein bisschen zu früh, um sich da natürlich jetzt tatsächlich ernsthafte Gedanken darüber zu machen. Dafür ist einfach noch zu viel Weg zu gehen. Aber es ist meistens dennoch schon so ein kleiner Indikator oder zumindest so, ja, so eine kleine. Man kann schon absehen, welche Spieler eine gute Saison haben werden und welche vielleicht nicht. Auch wenn sich das natürlich hinten raus mal ein bisschen ändern kann. Aber deshalb Stand jetzt und völlig haltlos. Aber ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, dann machen wir einfach die 10 fertig, also die 10 bis 6. Unnummeriert in dem Fall. Die 6 bis 1 habe ich durchnummeriert nach meiner gefühlten Wertigkeit. Knapp vorbeigeschossen sind bislang DeMar DeRozan, der eine überragende Saison spielt für die Chicago Bulls. Voll eingeschlagen. Die Bulls machen Spaß zuzugucken, auch wenn sie jetzt in letzter Zeit ein paar Mal verloren haben. Aber was DeMar DeRozan bringt, ist stark. Er ist so auf jeden Fall der Kopf des Teams mittlerweile und hat auch so ein bisschen die Go-To-Rolle fast schon übernommen von Zach LaVine, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Deshalb musste da auf jeden Fall erwähnt werden, genauso wie Bradley Beal. Die Washington Wizards sind sehr überraschend in die Saison gekommen. Sehr stark sehen die aus, hätte ich auch nicht erwartet. Und Bradley Beal ist auf jeden Fall ein großer Teil des Ganzen. Ich meine, er wird hier und da mal ein Auswärtsspiel verpassen aufgrund seiner nicht vorhandenen Covid-Impfung. Aber da die Heimspiele nicht in Betroffenheit geraten sind, ist das ihm relativ Schnups im Vergleich zu Kyrie Irving zum Beispiel. Und er legt ganz gut auf und deshalb wird er auch hier in den Top 10 erwähnt. Genauso wie 2 der Top-Favoriten vor der Saison, Luka Doncic in dem Fall. Den kann man auch überlegen, höher zu packen, jetzt nachdem es so gut läuft bei den Mavs. Und muss man vielleicht auch, aber ich muss einfach noch ein bisschen mehr sehen von Luka, der mich noch nicht so ganz überzeugt diese Saison. Klar, dieser Game-Winner vor ein paar Tagen war einfach wieder Wahnsinn. Und wir wissen alle, was er kann und dass er das Potenzial dazu hat, einer der Besten in der Liga zu sein oder eventuell sogar auch MVP zu werden. Vielleicht auch schon dieses Jahr. Aber ich möchte ihn da jetzt einfach noch nicht mit reinnehmen, weil mir noch ein bisschen was gefehlt hat bislang. Ne? Auch von der Effizienz und von der Defense. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Mavs wild zusammengewürfelt sind, wie immer. Das Team ist nicht sehr, sehr stark und komplementiert seine Leistung nicht wirklich oder seine Fähigkeiten. Ich finde, da ist schon seit langer Zeit mal was fällig. Die Mavs gefallen mir, auch wenn der Rekord gut ist. Ich gucke mir viele Mavs-Spiele an und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich den Augentest mache und das Spiel sehe und danach den Rekord angucke oder auch die Spiele, die sie dann gewinnen, dann denke ich mir oft, das ist schon komisch, dass die so gut dastehen, weil an sich spielen sie nicht wirklich überzeugend mit Ausnahmen und Abstrichen. Jedenfalls Luca mussten die Top 10 genannt werden und Giannis. Giannis Antetokounmpo, für mich natürlich auch in den Top 10 drin. Von den Stats alone und vom Impact für sein Team muss er natürlich höher gerankt werden. Allerdings habe ich jetzt mal den Team-Record bislang ein bisschen mit einbezogen. Und da sind die Milwaukee Bucks überraschenderweise einfach noch nicht so gut, wie man sie A erwartet hätte und B, wie sie auch waren letztes Jahr und die Jahre zuvor. Da fehlt diese Saison irgendwas. Ich denke, die werden auch noch, ich meine, Drew hat am Anfang lange gefehlt, die haben sowieso, Chris ist jetzt raus, von daher sind auch einige Verletzungen. Brook Lopez hat noch gar nicht, doch, hat am ersten Spiel nur gemacht, paar Minuten, sonst gar nicht gespielt. Also da sind natürlich auch noch einige Dinge im Argen, verletzungstechnisch, das heißt, die werden ihren Groove finden und dann auch reinkommen und da werde ich kein Problem sehen, dass sie das, den Turnaround, nenne ich es jetzt mal, schaffen und Giannis dann auch wieder eine Relevanz im MVP-Ranking spielen wird. So, das wären auf jeden Fall mal die vier, die die Top 10 abrunden und ich komme jetzt auf die Nummer 6. Und die ist dieses Mal, oder was heißt bislang für mich in dieser Saison, Rudy Gobert. Auch wenn Donovan Mitchell der Topscorer ist und offensive Go-To-Guy im Team, da braucht man nicht drüber diskutieren, ist für mich Rudy Gobert bislang der MVP der Utah Jazz diese Saison. Die Jazz sind 7-3, sind Zweiter im Westen, sind eigentlich gut in die Saison gestartet, haben jetzt ein bisschen die letzten zwei, drei Spiele nicht ganz so gut performt, wie sie es davor hatten, aber das ist mal drin. Ja, gut, was muss man zu Rudy Gobert sagen? Ihr kennt ihn ja auch alle. All-Star, Big Man aus Frankreich. Rudy ist zweifacher Defensive Player of the Year und ist auch dieses Jahr wieder einer der Hauptfavoriten auf diesen Titel, weil er eben auch einfach einer der allerbesten Verteidiger in der Liga ist und vielleicht sogar der beste Big Man-Verteidiger in der Liga. Was natürlich auch gepaart an seiner an seinen physischen Abilities liegt, gepaart mit der Agilität, die er ja doch besitzt für einen Big Man. Also er ist nicht nur groß und stark, sondern eben auch agil und schnell im Verhältnis. Und das macht ihn auch eben zu so einem guten Verteidiger, weil er eben nicht nur im Low Post oder im Post oder in der Zone verteidigt, sondern dass man ihn halt auch mal ins Pick and Roll in der Verteidigung schicken kann oder eben auch mal einen Switch verteidigen lässt. Da ist er dann auch nicht aufgeschmissen. Klar, es wird für ihn natürlich dann schwer gegen die Guards, aber es gibt Center, die da größere Probleme haben als er. Er hat halt eine unglaubliche Reichweite, deshalb blockt er auch ganz gerne viele Shots. Und wenn er die Intensität bringt, dann ist der defensiv eigentlich unmatchbar. Er hat bislang in dieser Saison, und das finde ich auch ganz geil, mich auch ein bisschen offensiver überrascht. Jetzt nicht, weil er so hohe Punkte ausbeuten schnappt, sondern weil er so ein bisschen sein Spiel ein bisschen, ich würde es jetzt sagen, nicht geändert hat, aber weil er so ein bisschen facettenreicher offensiv spielt, nenne ich es jetzt mal. Das hat er früher eigentlich so gut wie gar nicht gemacht. Mittlerweile, vor allem das letzte Spiel hat man das ein paar Mal gesehen, dass er sogar ein bisschen seine Handles gezeigt hat, ins Dribbling gegangen ist und dann auch von der Midrange geworfen hat. Dreier nimmt er natürlich keine und das ist auch gut so. Aber wenn er dann ab und an mal noch so die Midrange mit einbezieht und nicht nur, ich meine, der frühstückt natürlich sonst unterm Korb und ist auch ein Gros an seinen Punkten, kommt von dort. Wir können ja mal auf seine Stats schauen bislang. Gobert hat 15,1 Punkte pro Spiel, 16,1 Rebounds, da ist er ganz weit vorne, 1,1 Assists, 1,0 Steals und 1,9 Blocks, also die Supporting Stats sind echt gut. Und jetzt kommt halt der überragende Wert, wie immer, bei ihm 74,6% Field Goal Quote. Also drei Viertel seiner Würfe oder seiner Versuche gehen auch tatsächlich ins Körbchen. Und das gepaart mit einer verbesserten Freiwurfquote dieses Jahr von 68,4% bislang, was jetzt natürlich nicht gut ist, aber auch bei Weitem nicht schlecht. Also das ist zwei, über zwei Drittel, das ist für einen wie ihn ein guter Wert. Und da bin ich auch, finde ich auch gut, dass er da ein bisschen dran gearbeitet hat. Zumindest wirkt das so. Die Dinger wirken sicherer, vor allem auch hinten raus im Spiel. Da gab es letztes Jahr Spiele, da hat der 4, 5, 6, 7, 8 Stück in der Klatsch teilweise verworfen, weil die Nerven A nicht mitgemacht haben und B, ich meine, klar, dann irgendwann stimmt auch das ganze System oder das Wurfsystem nicht mehr. Aber daran hat er gearbeitet und die fast 70%, die muss man ihm lassen, die sind bislang echt, echt überraschend gut. Kann man nicht anders sagen, meiner Meinung nach. Ja, das alles bringt ihn auf ein Plus-Minus von 2,6 plus, was gar nicht so hoch ist, aber die Jazz haben einige Spiele auch deutlich verloren, die drei von denen, die sie verloren haben, und hatten ein Player Efficiency Rating, was eigentlich auch immer ein ganz guter Parameter ist, um die Wertigkeit eines Spielers zu nehmen, muss man auch sagen. Das ist eine 27,6 und die ist schon relativ hoch. Was Gobert auf jeden Fall noch machen müsste, um höher in dieses Ranking zu kommen, um tatsächlich ein komplett legiter MVP-Kandidat zu werden, ist, sich öfters noch aktiv in die Offensive mit einzubinden. Das fehlt mir manchmal noch ein bisschen bei ihm, dass er da dann so, ja, ich nenne es mal, die Würfe oder die Bälle nicht fordert. Er ist oft zu passiv und steht halt ganz gerne in der Zone oder um die Zone rum und wartet auf seine Aktion, entweder den Offensiv-Rebound zu holen oder für einen Putback hochzugehen oder eben einen Block zu stellen und zu verteidigen. Allerdings bindet er sich zu selten aktiv in die Offensive mit ein, meiner Meinung nach. Also sprich, er fordert nicht den Ball für einen Wurf, für einen Dunk, für einen, von mir aus auch einen Alley-Oop oder dann eben einen Pass, um einen Pass zu machen, nach außen oder sonst was, sondern er lässt das nicht zu. Also ich weiß nicht, die Plays sind auch selten für ihn, werden auch selten für ihn gerannt, aber da finde ich, da kann sowohl Trainerteam als auch Gobert noch ein bisschen mehr machen, um ihn da in die Offensive mehr zu involvieren, weil dass er es kann, das steht ja außer Frage. Zusätzlich dazu ist natürlich auch sein Passspiel nicht das Beste, aber das liegt natürlich auch daran, dass er eben wenig passt und das ist auch ein bisschen abhängig oder das hat auch ein bisschen mit zu tun, was ich eben angesprochen hatte, mit der Involvierung der Offensive. Ne? Wenn er dann den Ball öfter fordern würde und auch der Ball in der Offensive öfter in seinen Händen hätte, ich würde mal jetzt, keine Statistik jetzt, aber rein hoch vom Gefühl her würde ich sagen, er hat den Ball relativ kurz immer in seiner Hand, bis er zum Abschluss kommt. Was ja auch gut ist für einen Big Man. Also er hat den Ball und dann entweder beim Rebound oder nach einem Pass und dann ist er entweder reingestopft oder ans Brett gelegt oder sonst was und der Ball ist dann schon wieder schnell aus seiner Hand draußen. Wenn er den Pass dann noch mit einbeziehen würde, das wird ja auch dazu führen, wenn er einen schnellen Passweg findet, dass der Ball wieder schnell aus seiner Hand draußen ist, dann wäre sein Offensivspiel auf jeden Fall noch unberechenbarer, weil er dann eben auch mal die Möglichkeit hätte, einen Pass zu faken und vielleicht mit einem Spin zum Korb zum Korb zu bewegen oder eben den Pass dann zu machen für einen offenen Dreierschützen, von denen es ja eigentlich genug gibt in Utah, einfach nur jetzt mal mit Clarkson oder Bogdanovic 2 zu nennen. Ja, aber die Jazz, die werden die ganze Saison über vorne mitspielen, da bin ich mir ziemlich sicher und Rudy Gobert wird auch nicht nur der defensive Anker sein, sondern auch offensiv seine Glanzstücke bringen. Ich bin Fan von ihm, war es schon immer. Ich meine, ich bin ein bisschen biased, weil er mich 2 Jahre in Folge jetzt zum Fantasy-Titel geführt hat, als ich ihn in meinem Team hatte. Dieses Jahr habe ich ihn leider nicht gekriegt im Draft. Deshalb hoffe ich auch nicht, dass er nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er noch, wenn die Jazz weiter eine Rolle spielen, dass der Name vielleicht öfters noch genannt wird in etwaigen MVP-Diskussionen. Ja. Also Platz 6, wie gesagt, Rudy Gobert. Machen wir weiter mit Platz 5 und wir bleiben in der Western Conference. Jedoch bewegen wir uns weiter Richtung Pazifik. Und zwar kommen wir dann dort an in Los Angeles. Und ja, ihr habt es euch schon wahrscheinlich gedacht, für mich die Nummer 5 diese Saison ist Paul George. Vielleicht ein bisschen passiv gedacht, der könnte auch weiter oben stehen. Ich mache es wieder am Rekord ein bisschen fest. Die Clippers sind 5 und 4. Ist jetzt natürlich noch nicht der allerbeste Rekord, aber es ist dennoch ein positiver Rekord und sie sind auch im Playoff-Ranking drin und mit Tuchfühlung nach oben. Also von da ist eigentlich schon auch die Möglichkeit gegeben, Paul George damit reinzunehmen, weil der einfach brutal dominiert diese Saison. Ich bin so überrascht von ihm. Nicht, weil ich sie mich zugetraut habe, aber sondern weil man es einfach zu selten gesehen hat. Ich meine, letztes Jahr war ein sehr gutes Jahr, vor allem die Playoffs von ihm waren richtig, richtig gut. Aber zum Anfang, jetzt diese Saison, so gut hat er schon so lange nicht mehr gespielt, zumindest schon wahrscheinlich so lange, seit er Indiana verlassen hat, nicht mehr. Und ich bin echt wirklich ein ganz, ganz großer Fan von seiner Art zu spielen momentan. Er hat natürlich viel, viel mehr Last auf seinen Schultern und muss auch viel mehr Verantwortung übernehmen bei den Clippers, vor allem nach dem Ausfall von Kawhi Leonard, der ja auch noch eine Weile ausfallen wird. Das bestmögliche Szenario hat ihn so wieder auf dem Court, so ein bisschen nach dem All-Star-Weekend. Aber wenn wir ehrlich sind, wird das wahrscheinlich eher so mit den letzten Wochen Regular Season was, dass er da seinen Groove findet und in den Playoffs dann wieder spielen kann. Das wäre wahrscheinlich so das Wunschszenario bislang, wenn man sich das vorstellt bei den Clippers. Dass Kawhi dann zumindest bei den Playoffs wieder in einer Art Spielkomfortzone ist, dass er eben halt auch regelmäßig spielen kann und die Spiele machen kann. Ja, aber bleiben wir mal erstmal bei Paul George. Die Verantwortung, die er übernehmen muss, übernimmt er und das macht er großartig bislang. Er hat 27 Punkte im Schnitt bei 8,2 Rebounds, 5,2 Assists, 2,7 Steals, 0,6 Blocks und das Ganze bei relativ effizienten 46,4 vom Feld, 87,8 von der Linie und knapp 36% von 3. Der hat ein 4,5er PER, ein positives, was sehr gut ist, wenn man überlegt, dass die Clippers auch einige Spiele relativ deutlich verloren haben und das Plus-Minus des Teams jetzt nicht so positiv dasteht wie sein eigenes und ein PER von 23,9. Aber bei ihm ist es einfach so, dass er halt von den Wing-Positionen wahrscheinlich, ist immer schwer mit Superlativen, aber er ist einer der besten, sagt mal, bleibt man mal beim kleineren Superlativ, einer der allerbesten Two-Way-Spieler, den wir in der heutigen NBA haben. Der Junge kann verteidigen, der Junge kann angreifen, der kann eigentlich alles mittlerweile. Sein Passing-Game ist enorm verbessert und eine Stilmaschine war er schon immer. Also es ist einfach krass, ihm zuzugucken. Er ist so fast nochmal ein Stück, ich nenne es jetzt mal erwachsener geworden, was Quatsch ist, weil er das ja schon davor war. Und er ist auch in seiner absoluten Prime. Aber es ist wahnsinnig, was er macht. Und es wirkt so einfach und elegant bei ihm, finde ich. Wie er auch seine Punkte erzielt. Das ist manchmal schon so Poetry in Motion, sagt man im Englischen. Und das trifft bei ihm, finde ich, ganz gut zu. Weil er kann alles. Er kann tatsächlich alles. Er kann werfen, egal ob von drei oder aus der Midrange. Er kann zum Korb ziehen. Er ist brutal schnell. Er ist brutal stark. Es ist super schwer, ihn zu stoppen. Im Drive vor allem. Oder auch, ja, selbst auch in der Zone. Ne? Wenn der hochspringt für einen Rebound oder auch wenn er den Ball bekommt in der Zone und hochspringt für einen Dunk oder für einen Layup, ist es unglaublich schwer, Paul George zu stoppen, weil er halt wirklich physisch stark ist. Er ist groß, er ist schwer. Er ist echt stark und er ist schnell. Er ist ein richtig, richtig guter Athlet. Zusätzlich dazu, dass er eben auch ein richtig, richtig guter Basketballspieler ist. Und in der Verteidigung lockt er alles weg, was kommt. Ne? Das ist halt wirklich krass. Er hat auch die Möglichkeit, dadurch, dass er eben diese Dinge besitzt, die ich eben gerade schon angesprochen habe, hat er eben halt auch die Möglichkeit, viele Positionen gleichzeitig zu verteidigen. Oder halt nicht gleichzeitig, aber er kann viele Positionen verteidigen. Er kann auch mal eine 1 oder eine 2 verteidigen, eine 2 sowieso, aber oder auch mal eine 4. Der ist da sehr, sehr variabel in der Verteidigung und kann auch vielseitig eingesetzt werden bei Switches und bei allem drum und dran, weil er halt einfach alles kann. Und es macht mir unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken. Und auch seine Entwicklung, wenn man so überlegt, er hat ja so dieses Stigma ein bisschen abgelegt, dieses Way of P, Play of P, diese ganze, das ist ja auch eine undankbare Sache, ne, als Spieler, diese ganze Meme-Lastigkeit. Ich meine, wir tragen da auch manchmal unseren Teil dazu bei, so ehrlich bin ich. Das ist halt aber so, wenn das quasi dein täglich Brot ist, dann springst du halt auf den Zug mit, weil es ja auch lustig ist. Ich meine, das musst du dann im Endeffekt auch wahrscheinlich auch abhaben. Das kann er auch, solange es nicht zu weit geht, immer vorausgesetzt dessen. Aber diese ganzen Way of P, Play of P-Nummern und da wird ein Spieler schon öfters mal mehr verunglimpft, als er eigentlich verunglimpft werden sollte, weil er doch ja auch sehr, sehr talentiert ist und auch so schlecht nie war, wie er gemacht wurde. So ehrlich muss man natürlich auch sein. Aber das hat er irgendwie in den letzten, also auch schon in den Playoffs, ne? Aber auch jetzt voll und ganz abgelegt. Kein Mensch sagt mehr irgendwie, Paul George kann nicht werfen, Paul George hat keine Nerven, dies, das. Paul George ist wieder im Superstardom, nenne ich es mal, angekommen. Und das hat er einzig und allein sich selbst zu verdanken. Es ist brutal und es macht Spaß und allein deshalb sind die Clippers weiterhin im Rennen, die ja sonst auch irgendwie, ja, wenn wir ehrlich sind, hat ja, ich meine, gut, Reggie Jackson ist so ein bisschen die zweite Option mittlerweile, aber das ist eigentlich keine wertige, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, wertige zweite Option, die man in einem Team haben sollte. Und die ist auch nur ein bisschen umstritten, ne? Weil du hast mit Reggie Jackson und mit Eric Bledsoe mittlerweile und auch mit, wie heißt er, hier der Franzose, Nick Batum, hast du immer wieder mal Spieler, die halt auch so ein Spiel ausbrechen können oder auch Terrence Mann, aber so eine solide Konstanz an seiner Seite, die fehlt. Und die fehlt auch noch wahrscheinlich so lange, bis Kawhi Leonard zurückkommen wird. Und das wird sich auch nicht ändern. Das heißt, er muss halt dann einfach die Last satteln und tragen und da auch so weitermachen wie bislang. Und wenn er das schafft, dann die Clippers damit im Playoff-Rennen zu halten und Kawhi dann zurückkommt, dann möchte ich als Gegner nicht auf die Clippers treffen, in der ersten Runde zum Beispiel in den Playoffs. Ja, aber wie gesagt, der Team-Record und die Aussicht, dass es wahrscheinlich eine teilweise zähe Saison werden wird für die Clippers, hat mich dazu verleitet, ihn nicht höher zu ranken, als ich das jetzt gemacht habe. Aber fünfter Platz ist ja schon mal ganz gut und wir kommen jetzt auf den vierten Platz und wechseln die Conference und gehen in den Osten. Ja, und diese Nummer 4 im MVP-Ranking, im viel zu frühen MVP-Ranking von mir ist Jimmy Butler. Und das nach der letzten Nacht. Die Miami Heat wurden schon böse verprügelt von den Denver Nuggets. Und verprügelt wurde dann auch quasi Markieff Morris von Nikola Jokic, auch wenn Morris das selber initiiert hat mit seinem Cheap Shot. Beide rausgeflogen. Jimmy Butler, wie man ihn kennt, Vocal Leader des Teams, gleich mal wieder Jokic zum Kampf herausgefordert und wüst beschimpft. Aber das ist halt Jimmy Butler und diese Energie kriegt man, glaube ich, auch nicht weg. Das muss er auch ausleben, sonst man hat es ja in seinen bisherigen Stationen überall gesehen, ob das jetzt am Ende seines Schaffens in Chicago war, ob das die wilde Zeit, nenne ich es jetzt mal, in Minnesota war, wo ja diese ganzen Trainingsgeschichten, die waren ja komplett wild. Oder eben auch die Zeit in Philadelphia, wo er ja schon auch den einen oder anderen, ich nenne mal, durch den Schlamm gezogen hat. Und jetzt eben in Miami, das passt halt zu seiner Identität besser, ne? Das Team, dieses Grit and Grind Mentalität, dieses ja etwas Bad Boyige, das haben ja auch die Heat so ein bisschen angenommen in den letzten Jahren und deshalb passt das auch wunderbar mit Jimmy Butler. Da hat er ja auch einen guten Vorreiter in Udonis Haslem, der immer noch im Team ist. Aber das beiseite, ist Jimmy Butler einfach auch wirklich eine richtig, richtig gute Saison am Spielen. Er hat 25,3 Punkte pro Spiel. Und wenn man das betrachtet, ist einer der wenigen, der wirklich einen sehr, sehr hohen Zuwachs an Punkten gewonnen hat im Vergleich zur letzten Saison. Also das allgemeine Scoring ist down in der Liga. Und viele Superstars oder auch viele Stars werfen viel, viel schlechter als letzte Saison, ob es jetzt der Ball ist oder was auch immer. Lassen wir jetzt mal offen oder die neue Regelauslegung. Aber jedenfalls ist Jimmy Butler einer, der trotz alledem effizienter wirft und besser trifft und mehr Punkte macht als letztes Jahr. Fast 5 Stück im Schnitt. Was enorm ist, ne? Dazu kommen 6 Rebounds, 5,5 Assists, 2,1 Steals, 0,4 Blocks. Die interessante Sache ist, dass er seine 25,3 Punkte bei 53% aus dem Feld und 84,1% von der Linie wirft. Also er ist brutal effizient geworden diese Saison. Gut, den Dreier hat er nur 31%, aber er nimmt auch recht wenige, deutlich unter 2 pro Spiel. Was seinem Spiel auch mehr komplementiert, das ist auch gut. Da gibt es auch andere, die ähnlich, ich nenne es jetzt mal schlecht, weil schlecht ist was anderes, aber die jetzt ähnlich schlecht Dreier werfen wie Jimmy Butler, die aber dann halt 4, 5, 6, 7 oder 7 vielleicht nicht, aber 4 pro Spiel hochwerfen. Das ist natürlich angenehm, wenn einer unter 2 wirbt und getreu dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten ist und das halt dann auch einschätzen kann. Jimmy, ähnlich wie Paul George, einer der besten Two-Way-Player, das wissen wir auch. Deshalb müssen wir da auch über seine Verteidigung eigentlich gar nichts zu sagen. Er ist wie ein Terrier, von dem möchtest du nicht verteidigt werden. Der lockt dich einfach down. Ne? Kann auch alles verteidigen, bis hin zu den höheren, größeren Positionen, das haben wir auch gesagt. Da ist er und Paul George ziemlich gleich, würde ich sagen, was die Verteidigung anbetrifft. Er ist vielleicht noch ein Ticken aggressiver, bei Paul George ist es vielleicht noch ein bisschen mehr IQ, der mitspielt, ohne Jimmy das national zu treten. Und der Unterschied ist, dass alles bei Paul George etwas eleganter aussieht und bei Jimmy Butler mehr nach Arbeit. Aber das muss ja gar nicht negativ sein und das meine ich auch gar nicht negativ. Das ist hier Hard Work beats Talent if Talent fails to work hard oder wie auch immer man der Spruch heißt. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, Paul George ist kein harter Arbeiter. Das ist nicht auf Paul George jetzt projiziert, sondern im Allgemeinen. Aber Paul George ist halt überaus talentiert und Jimmy Butler ist natürlich auch überaus talentiert, aber wahrscheinlich vom Grundveranlagung her etwas weniger als Paul George und er macht das halt mit extrem viel Arbeit und Hustle weg. Und das muss man immer anerkennen bei Spielern. Und Jimmy Butler, also die Miami Heat, man muss sagen, die hatten letztes Jahr schon so ein bisschen ein enttäuschendes Jahr. Ein Down-Year ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, sie sind ja trotzdem in die Postseason gekommen, aber nach der Finals Bubble-Geschichte, muss man halt auch sagen, dass sie sich da dann schwer getan haben in der letzten Saison aus vielerlei Gründen. Jetzt sieht es echt besser aus, diese Saison, meiner Meinung nach. Liegt natürlich auch der Verpflichtung von Kyle Lowry, der jetzt auch eine Offenheit hatte gestern, aber bei dem man schon merkt, dass er relativ gut angekommen ist, und er passt auch echt gut zu Jimmy. Nicht nur von der Art und Weise, wie sie spielen oder verteidigen, sondern auch so in der Offensive, und die Symbiose bei denen passt ganz gut. Er hat endlich so einen, der 100% Facilitator ist, die Bälle verteilt. Das ist Lowry, der ist ein Spielmacher, mehr als es Goran Dragic gewesen ist. Und er macht das schon auch gut, auch nach, obwohl er recht neu im Team ist. So sind sie 7-3, 7 Siege, 3 Niederlagen bislang. Die Heat haben damit Platz 2 hinter den Sixers in der NBA-Tabelle im Osten. Punktgleich aber mit den Bulls und mit den Wizards. Also wenn man sich so die allgemein, nur ein kleiner Schwenker vielleicht fernab, der MVP-Ranking Sixers, Heat, Bulls, Wizards, Cavs, wenn dir das einer vor der Saison gesagt hätte, dass das die Top 5 ist nach 10 Spielen oder 11, hätten sie dir auch den Vogel gezeigt, inklusive mir. Jimmy hat einen 5-0er plus minus und einen 28,71 PR, was schon extrem gut ist. Und ich mag's, wie er spielt. Er weiß, was er kann, und er macht, was er kann. Und das, was er nicht kann, lässt er auch gerne weg. Und das ist wirklich diese Self-Awareness, diese Selbsteinschätzung. Die schätze ich sehr an ihm. Bin echt gespannt, was bei den Miami Heat noch geht. Ich habe sie auch relativ weit vorne dieses Jahr, auch weiter als die jetzt noch punktgleich mit ihnen sind. Einfach aus dem Grund, weil was jetzt schon am Anfang auch so gut funktioniert, mit neueren Teilen im Team, wenn sich das noch voll und ganz eingespielt hat, dann kann es ganz weit nach vorne gehen. Zumal auch Spieler wie jetzt Tyler Hero, der letztes Jahr komplett daneben war, wieder komplett drin ist, und sowas wie, und auch wenn man jetzt bei zu frühen MVP-Kandidaten sind, an einen viel zu früher Kandidat für den Sixth Man of the Year sein muss. Gut, so viel zu Jimmy. Wir bleiben allerdings für die Nummer 3 im Osten und gehen ein Stück weit nördlicher. Ich meine, das ist klar, weil wir waren ja in Miami. Ja, und landen, das tun wir in Brooklyn, bei den Brooklyn Nets. Genauer gesagt bei Kevin Durant. Den habe ich als dritten Kandidaten bislang, wobei ich sagen muss, dass zwischen 3 und 4, also die 1, 2 und 3 sind für mich in einer Liga, 3, 4 und 5 dann auch und 6 dann nochmal alleine. Also es ist schon ein bisschen untergerankt, aber die Top 3 sind für mich alleinstehend bislang. Kevin Durant führt die Liga an bislang in Points per Game mit 29,5, hat dazu 8,7 Rebounds pro Spiel, 5,3 Assists, 0,6 Steals, 0,7 Blocks, 56,7% aus dem Feld. 82,6 von der Linie, 38,2 vom 3. Wahnsinn. Das führt dazu, dass er 2,1 PR hat, aber gut, das liegt eher an den Teamleistungen als an seiner eigenen. Und ein 29,7er PR, was überragend ist. Was soll man zu Kevin Durant auch schon groß sagen? Er kann alles, noch mehr als die anderen, und er ist für mich, ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte mich mit Superlativen eigentlich zurückhalten, aber er ist für mich der beste Scorer, den es je gegeben hat in der NBA-Geschichte. Ich habe noch nie einen gesehen, der so einfach zum Bucket zieht, so einfach zum Korb-Erfolg kommt, und alles, was er macht, das sieht alles so flüssig aus, das sieht alles so einfach aus, es ist wirklich ein Traum, ihm beim Spielen zuzugucken. Und das, jetzt kommt das große Aber, oder was heißt das große Trotz dennoch, nach seiner schweren Verletzung in den Finals 2019, nach Achillessehnenriss so zurückzukommen. Ich meine, das hat nicht ein einziger Spieler so geschafft. Selbst wenn wir die besten Beispiele nehmen, selbst Kobe, der noch ein paar gute Jahre hatte, auch wenn ihm dann einiges gefehlt hat nach seiner Achillessehnenverletzung, oder auch Dominique Wilkins, der noch ein paar gute Spiele oder ein paar gute Jahre hatte. Aber beide waren, obwohl ja eigentlich die besten Beispiele sind, beide waren trotzdem nicht so zurückgekommen, wie es eben jetzt Kevin Durant geschafft hat. Bei ihm, und das ist immer, hört sich mal extrem blöd an, wenn man über sowas spricht, aber ich muss wirklich sagen, dass Kevin Durant fast besser geworden ist, als dass er vor seiner Verletzung war. Und das ist natürlich komplett krank, wenn man sich das nur allein schon mal vorstellt, dass einer sich die Achillessehne reißt, und dann einfach zurückkommen, anderthalb Jahre später, und noch besser geworden ist, noch effizienter geworden ist, noch ein besserer Scorer geworden ist, noch ein besserer Passer geworden ist, in der Verteidigung keinen Step verloren hat. Das ist einfach Chapeau, ich kann nur den Hut ziehen. Und alles, ist er Olympiasieger geworden, als Teamleader und alles, was Kevin Durant erreicht, gönne ich ihm an diesem Punkt. Er führt die Nets deutlich an. James Harden hat einen relativ durchwachsenen und schweren Start in die NBA-Saison, der an sich eigentlich auch als MVP-Kandidat zählen sollte. Ist noch so ein bisschen das Posterchild der neuen Regelauslegung, bekommt eigentlich gar nichts mehr. Klar, er übertreibt es auch immer noch und man hat es auch gestern wieder gesehen, dass er immer wieder mal seine alten Schossen wieder mit einbezieht und dann halt versucht, Fouls zu ziehen und mittlerweile dafür dann noch ab und an das Offensivfoul gepfiffen bekommt, was sehr gut ist. Ich bin ein großer Fan von den neuen Regeln. Das ist diese Non-Basketball-Fouls. Macht so Sinn, dass die raus sind. Es macht so viel mehr Spaß, die Liga anzugucken, ohne diese Fouls und ohne diese Schinderei. Das gefällt gleich jedem. Ich glaube, bis auf die paar, die es ausgenutzt haben, hat keiner ein Problem damit. Nur bei James Harden ist halt dann das Problem, dass er gar keine Fouls oder wenig Fouls bekommt. Und selbst bei klaren, das ist natürlich eine Art Überkompensation. Jeder weiß, die neuen Regeln sind hier und werden auch so und so ausgelegt und jeder hat einen Blick darauf. Und die Schiedsrichter müssen sich ja auch ein bisschen rechtfertigen und verteidigen immer wieder. Das heißt, sie nehmen das halt manchmal etwas zu genau am Anfang und pfeifen halt lieber einmal zu wenig als einmal zu viel. Und das ist das Problem Hardens, ne? Aber KD hat das Problem gar nicht, weil ihm ist das egal, was ihm ist eigentlich alles egal. Er vertraut in seine Fähigkeiten und das tut er zu Recht. Ich habe neulich gelesen, daher, wenn wir schon bei schlechten Star-Werfern sind, da nicht nur Harden nennen, sondern auch jemand wie Damian Lillard, der jetzt zum Beispiel die ganze Saison komplett an seiner Form vorbeiläuft und auch unglaublich schlecht wirft. Aber es sind auch andere zu nennen. Jedenfalls werfen so viele unterdurchschnittlich schlecht, auch einer wie Jason Tatum im Verhältnis zu den letzten Jahren von den Starspielern und haben auch ihren Punkteschnitt nach unten gebracht dadurch. Und viele sagen, ja gut, Muscle Memory ist halt doch wichtig. Immer wenn es neue Bälle gab, gab es Umstellungsschwierigkeiten bei guten Spielern auch. Und das kann auch schon wieder ein Grund sein, zusätzlich zu den neuen Regelauslegungen. Aber Kevin Durant wurde mal darauf angesprochen und hat gesagt, für mich, ihn ist jeder Ball gleich. Also ihm juckt das überhaupt nicht. Und das sieht man auch, weil der Kerl ist einfach zu gut. Was willst du auch machen? Kevin Durant, es ist einfach ein Traum, ihm beim Basketballspielen anzugucken. Und das Geile ist, das ist mir neulich vor ein paar Tagen aufgefallen, wisst ihr noch, als KD damals zu den Golden State Warriors gewechselt ist, nach der 3-1-Niederlage von OKC und jeder ihn verteufelt hat, ich meine über Jahre, Snake und Schlange und die ganzen Spitznamen, die er bekommen hat und dann trotz seiner sehr, sehr erfolgreichen Zeit als zweimaliger Finals-MVP und zweimaliger Titelträger in Golden State, dann haben alle gesagt, ja, der Titel oder die Titel von KD, die zählen nichts, er ist ein Verräter, er war so der Bad Boy der Liga, alle haben ihn gehasst und keiner mochte ihn und jeder hat gesagt, er ist genau das, was falsch läuft in der NBA und so weiter und so fort und niemals wird der seine Wertigkeit bekommen. Jetzt sind wir ein paar Jahre, nicht mal ein paar, zwei Jahre danach, zweieinhalb, nachdem er die Warriors verlassen hat. Und kein Mensch redet mehr über Schlange oder sonst was, weil alle nur inspiriert und impressed sind von seinen Fähigkeiten, immer noch. Ich meine, die Verletzung hat dazu beigetragen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Teil dazu geführt hat, dass viele so ein bisschen dann vergessen haben. Aber es ist doch dennoch lustig, wie das Narrativ ihm gegenüber komplett sich gedreht hat von der böse, böse Kevin Durant zu schaut an, was der Mann für ein Basketball spielen kann. Und genau das soll es ja auch eigentlich sein. Wir haben so viele Superteams mittlerweile und dann immer diese Wertigkeit in die verschiedenen Chips mit reinzubringen, ist auch ein bisschen schwierig. Zumal wir ja das Problem hausmachen als Fans oder viele Fans, die dann immer sagen oder die dann Spieler oft auf ihre Titel oder eben in manchen Fällen nicht vorhandenen Titel reduzieren, wenn es darum geht, über Karrieren zu reflektieren, ob das jetzt Charles Barkley ist, das machen sie auch selber gegenseitig, wie oft Shaq ihn auslacht, weil er keinen Titel gewonnen hat, oder Spieler wie Allen Iverson, Vince Carter, da gibt es ja so viele Beispiele, die Malone, Stockton, die einfach keinen Titel gewonnen haben, warum auch immer. Ne? Ich meine, es sind halt einfach 30 Teams in der Liga, da ist es halt nicht immer gang und gäbe, einen Titel zu holen. Chris Paul zum Beispiel auch noch zu nennen. Deshalb hat er einfach die zwei für seine Legacy und Gutes. Und das interessiert jetzt schon keinen mehr in 5 Jahren, noch weniger in 10, dann gar niemanden mehr. Kevin Durant wird für mich ein Top-10-Spieler aller Zeiten sein, wenn er mal seine Schuhe an den Nagel hängt, was ich hofft, noch eine Weile dauert. Und diese Saison ist er für mich einer der Top-3-MVP-Kandidaten. Zeigen tut das jede Nacht, wenn er auf dem Platz steht. Einfach der beste Scorer in der Liga und auch der beste Spieler. Damit gehen wir allerdings zu seinem ehemaligen Teamkameraden und kommen zu Platz 2, Stephen Curry. Wir gehen wieder in den Westen. Und ich erwähne jetzt noch kurz einen Stat, die beide betrifft, die ich neulich gelesen habe und den fand ich ganz lustig. Wenn entweder Curry oder Durant dieses Jahr tatsächlich MVP werden sollten, dann ist das die längste Phase zwischen zwei MVP-Titeln von einem Spieler, also die längste Dürreperiode von einem zum nächsten MVP-Titel, die es in der NBA-Geschichte je gegeben hat. Da würden sie beide, wenn sie denn gewinnen sollten, Will Chamberlain überholen. Aber da sieht man halt auch schon, dass die beiden schon sehr, sehr lange auf sehr, sehr hohem Niveau spielen. Das muss man auch einfach so sagen. Aber gut, damit haken wir Kevin Durant voll und ganz ab und widmen uns jetzt der Nummer 2, Stephen Curry. Ihr habt es ja vielleicht selber mitbekommen, der Chef gestern Nacht als erster in dieser Saison die 50-Punkt-Marke in einem Spiel überschritten. Mit seinem 50-Punkte-Spiel, 50 Punkte, 10 Assists, 7 Rebounds. Komplett krank halt einfach, dieser Typ. Da ist er wieder ordentlich am Kochen, die ganze Saison schon. So wie eigentlich die ganzen Warriors am Kochen sind. 9 Siege, 1 Niederlage, erster Platz im Westen, erster Platz in der ganzen NBA. Das beste Team der Liga stand jetzt in dieser Saison bislang. Und Klay Thompson ist ja noch nicht mal zurück. Also das ist wirklich wahnsinnig, wie es bei den Warriors klickt und funktioniert. Draymond ist wieder voll und ganz da. Die Neuzugänge sind eingeschlagen. Einer wie Iguodala, der eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden war und nur noch ein Schatten seiner selbst war, kommt als alter Mann zurück zu seinem Lieblingsteam, nenne ich es jetzt mal, und spielt wieder brutalen Basketball, vor allem in der Verteidigung. Ist effektiv, effizient, verteidigt gut, hustelt gut. Hat auch offensiv ein paar geile Momente und das ist wirklich heftig. Dazu kommt The Mitten, Gary Payton der Zweite, spielt eine überragende Saison, war vor allem defensiv, hat vorne natürlich seine Highlights, die sich gewaschen haben, aber hinten ist er richtig gut und es schafft es halt so ein bisschen auch, wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, Curry den Rücken freizuhalten in der Defensive. Bielica ist super dazugekommen, die Rookies noch gar nicht so eine Rolle spielend, die kommen ja auch noch irgendwann wahrscheinlich dann mehr und mehr rein. Es macht Spaß. Jordan Poole als MIP-Candidate einen weiteren Schritt gegangen. Also die Warriors, die können auf jeden Fall, die muss man auf jeden Fall zum Titelfavoritenkreis dazunehmen nach dem Start. Und allen voran natürlich Stephen Curry, er hat jetzt 27,6 Punkte im Schnitt, ist da Zweiter hinter Jokic. 6,6 Rebounds, 6,6 Assists, 1,6 Steals, 0,7 Blocks, was Ausrufezeichen. Bei 43,1 Field Goal Percentage, ziemlich niedrig noch für seine Verhältnisse, 98% von der Linie, also er trifft zwar, er macht zwar quasi alle rein, hat 38,8 von 3, das ist schon besser wieder als von der Field Goal Quote so im Ligaschnitt, ein Plus-Minus von unglaublichen 12,3, also ein Plus, er ist 12,3, ist besser als der Gegner mit Curry auf dem Platz und das ist der NBA-führende Wert. Und hat einen PR von 26,9, was auch unnormal hoch ist. Was will man zu Steph sagen? Außer alles, was man zu ihm sagen kann, weiß man schon. Außer, und das ist so mein großer Punkt dieses Jahr, ich finde, dass er enorm sich gesteigert hat in der Verteidigung. Ich habe mir einige Spiele angeguckt von den Warriors und ich finde, der hat sich positiv weiterentwickelt in der Defensive. Nicht nur, weil er viel mehr Steals hat oder auch Blocks als letztes Jahr. Es gibt auch einfach richtig geile Defense, die er spielt. Lockdown-Defense, das vorletzte Spiel gegen die New Orleans Pelicans war das, glaube ich. Da hat der Lockdown-Defense gespielt, auch gegen, wie heißt der von Charlotte gekommen ist. Ihr wisst, wie ich meine. Jedenfalls hat er echt starke Verteidigung gespielt. Und Graham, Devontae Graham, danke. An meinen eigenen Kopf. Nee, also Curry hat sich weiterentwickelt. Offensiv ist er der Alte, vielleicht noch nicht ganz so effizient, was, wie gesagt, wir haben ja die Gründe schon versucht zu erläutern in einer vorherigen Episode und heute habe ich es auch ein paar Mal angerissen, ob das jetzt Ball ist oder ob das die neuen Regeln sind, ist ja auch egal. Jedenfalls ist er defensiv verbessert. Offensiv hat er natürlich dann, allein schon gestern, ne? Du gehst in die Halbzeit mit 4 Punkten Rückstand, kommst raus, der macht 23 Punkte, die Warriors sind 19 vorne, bevor das dritte Viertel zu Ende war. Dieses verrückte Teufel der Warriors dritte Viertel, das kennen wir schon seit ihren Championship-Jahren. Da ist irgendwie, wird da immer ein Schalter umgelegt und das sollte man schon fast The Warriors Quarter nennen. Also das dritte Viertel, auch mit Clay, ne? Das ist immer das dritte Viertel, wenn einer von den beiden komplett loslässt und ausrastet. Also ich finde auch, dass die Warriors sich enorm gesteigert haben, offensiv wie defensiv. Na klar, mussten sie auch. Und die Statistiken belegen auch das, was man denkt. Sie sind Erste im Net-Rating, also im gesamten Net-Rating von der NBA. Sie sind Erste in Punkten in der Liga, Erste in der Verteidigung in der Liga, Erste bei Dreier genommen und gemacht, Erste bei Assists, Zweiter bei Field Goals zugelassen, Zweiter bei 3% Percentage, also selber geworfen, Dritter in Rebounds in der ganzen Liga, Dritter in Steals, Dritter in Field Goal Percentage und Dritter in zugelassener 3-Punkt Percentage. Also einfach nur Chapeau, was da abläuft. Auch Spieler wie Wiggins und alle ihre Rolle gefunden, alle so ein bisschen belächelt worden früher. Ja, die Warriors sind komplett ernstzunehmender Titelkandidat und das natürlich dank Steph, der ja in die Saison gestartet ist, wie er sich das gewünscht hat und wieder ein ernstzunehmender MVP-Kandidat ist. Und das gönne ich ihm auch von Herzen, weil er ist auch einfach ein geiler Typ, macht Spaß, ihm zuzugucken. Das ist so das, was einen auch fasziniert, ne, an der NBA. Diese Typen wie Stephen Curry, die da rausgehen und die wildesten Würfe nehmen. Für den ist es ja echt, manchmal hat man sowas Gefühl, das ist ähnlich wie bei Doncic, dass er den Gegnerkontakt sucht, dass er die Hand im Gesicht braucht. Und manchmal wirken die dann irgendwie souveräner als die offenen, die dann ab und an daneben gehen. Das ist schon lustig. Aber es macht wahnsinnig Spaß. Damit haken wir Curry ab und gehen zum Top-Kandidaten des MVP-Rennens bislang, nach meiner Meinung nach. Und da sind wir gar nicht so weit weg vom letzten Jahr, sondern nothing, im Westen nichts Neues sozusagen. Wir bleiben im Westen bei den Nuggets und gehen zu Nikola Jokic, der ja gestern auch wie Steph von sich hat reden oder aufmerksam auf sich gemacht hat. Allerdings, ich meine, er wird wahrscheinlich eine kleine Pause bekommen für die Aktion gegen Markieff Morris. Wie viele Spiele jetzt gesperrt wird, das wird, denke ich, heute irgendwann im Laufe des Nachmittags oder abends noch bekannt gegeben werden. Es werden sicherlich ein paar dazukommen, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil die Pause kann er mal gebrauchen, hat ja auch Michael Malone, sein Coach, gesagt, ne, dass er Angst hat, dass er schon an Weihnachten überspielt ist, wenn das so weitergeht, weil die Nuggets einfach jedes Mal, wenn er den Platz verlässt, wegbrechen. Jetzt können sie mal gucken, dass er seine Ruhespiele bekommt. Aber dieses Wegbrechen ist schon noch so ein guter Punkt, um ja zu verbildlichen, wie wahnsinnig gut Nikola Jokic einfach in die Saison gestartet ist. Er ist der MVP und was er zurzeit abliefert, ist unfassbar. Es ist wirklich, die Identität des Teams ändert sich komplett, wenn Jokic vom Platz weg ist. Offensiv wie defensiv. Manchmal läuft gar nichts mehr zusammen und wenn er halt auf dem Platz ist, läuft alles über ihn. Es ist halt Wahnsinn. Es ist so l'état c'est moi, er muss aber auch der König sein. Er hat bislang 25,4 Punkte im Schnitt, 13,6 Rebounds, 5,7 Assists, 1,6 Steals, 1,0 Blocks bei 60,9% aus dem Feld, 79,2% aus dem, von der Linie und 40% von 3. Fügt dazu, dass er ein plus 9,8 Rating hat, plus minus, was enorm ist. Und jetzt kommt ein PER, ein Player Efficiency Rating von 35,1. Das ist das höchste jemals vorhandene PER und er würde damit den All-Time-Rekord zerschmettern, aber wirklich komplett zerbersten. Also ich habe es hier mal rausgeschrieben. Es ist historisch, wie der Typ unterwegs ist. Er führt die Nuggets an in Punkte pro Spiel, in Rebounds pro Spiel, in Assists pro Spiel, in Steals pro Spiel, in Blocks pro Spiel, in Dreier pro Spiel, in 3-Punkt-Percentage pro Spiel, in Field Goals Made, in Field Goals Percentage, in Free Throws Made und in Free Throws Percentage. Er ist der einzige Spieler, der jemals in der Geschichte der NBA ein Team in allen Kategorien angeführt hat. Muss man eigentlich mehr dazu sagen? Ist quasi die vorgelesenen Leistungen gerade eben sind ein Synonym für drei Buchstaben: MVP. Es ist einfach so. Er ist der MVP und er führt auch zudem die ganze NBA in allen Advanced Stats an. Alle. Jetzt wahrscheinlich auch noch in kommt noch die Advanced Stat dazu, die er anführt in Suspensions. Da sind wir gestern so die Sicherung durchgebrannt. Das war auch eine unfeine Aktion von Morris. Das gibt's. Das passiert den Besten. Ich würde lügen, wenn ich nicht auch schon mal aggressiv gewesen bin, früher, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, zum Beispiel. Das passiert, dass man da mal eine rote Karte einsammelt. Nikola Jokic ist ja sonst eigentlich ein netter Kerl. Und auch wenn irgendwie die NBA ja immer so einer wie Jokic wird ja nicht unbedingt gerne angenommen als Superstar. Einer, der seine Sommer lieber in Pharma-Klamotten in Serbien verbringt, abends von Bar zu Bar ziegelt und den ganzen Tag nichts anderes macht, als in seinem Pferdestall rumzuhängen oder sich um seine Pferde zu kümmern, ist eben nicht der allervermarktbarste Superstar, den man sich wünscht als MVP. Da gibt es natürlich sicherlich illustrere Kandidaten und einen Curry und einen Durant. Oder ein Paul George wäre in der NBA sicherlich lieber. Aber es ist nun mal so, dass Nikola Jokic zu Recht in dem Ranking vorne steht, zu Recht den Award letztes Jahr gewonnen hat. Und wenn man einfach nur guckt, ist es für mich der beste passende Center, den es hier gab in der NBA-Geschichte. Das macht so viel Spaß, ihm zuzugucken, wie er das Team führt auf einer Position, in der eigentlich, er ist ja kein Point Center, aber er ist trotzdem einfach so ein unfassbar guter Offensivspieler. Er kann alles. Obwohl er halt eigentlich nicht mit einer stark ausgeprägten Athletik ausgestattet ist. Das kommt ja immer noch so dazu, ne? Nikola Jokic ist halt wahrscheinlich auch einer der intelligentesten oder vom Basketball-IQ her einer der intelligentesten Basketballspieler, die wir je hatten. Und das macht einfach so viel Spaß, ihm zuzugucken. Alles, was er immer nicht so gut gemacht hat, wird immer besser und besser. Er ist ein sehr guter Verteidiger geworden, ein guter Dreierschütze geworden, ein sehr guter sogar. Und es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu Nikola Jokic zu sagen, außer dass, wenn es so weitergeht, wird es wieder ein Landslide-Victory. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen dagegen spricht, bislang, aber dagegen sprechen ist ja so eine Sache, ist der Rekord der Nuggets, wobei der auch alles andere schlecht ist. Der ist 6 Siege, 4 Niederlagen bei 60% quasi demnach Siege, sind sie Sechster, aber punktgleich oder sieggleich mit dem 5. den Grizzlies. Da geht es auch noch ein Stück vielleicht eventually nach oben. Sie vermissen Jamal Murray noch ein bisschen. Michael Porter Jr., der jetzt auch verletzt ist, eigentlich nur ein Schatten seiner selbst gewesen, auch vor seiner Verletzung. Da ist noch ein bisschen einiges im Argen. Teamtechnisch läuft es überhaupt nicht bei den Nuggets. Wenn Jokic nicht wären die ganz weit unten in der Lottery, das kann ich euch sagen. Und einfach aus diesem Grund ist er Stand jetzt der MVP. Ich bin mal gespannt, wenn er ein Spiel verpasst oder zwei oder wie viel es auch immer werden, wie die Nuggets dann ohne ihn auftreten werden. Es kann schon sein, dass die auseinanderfallen. Dann sieht man seinen Wert noch umso mehr. Ja, da sind wir eigentlich durch mit all unseren Kandidaten. Ich hoffe, euch hat das gefallen, bis wir dann wieder mal zu zweit unterwegs sind. Es werden auch bald die ersten Gäste eingeladen. Da freue ich mich auch schon drauf, so noch ein bisschen anderen Input zu haben und andere Meinungen vielleicht oder Meinungen, die man noch nicht so kennt, bin ich immer ein Fan von. Jedenfalls hier ist das viel zu frühe MVP-Ranking abgehakt für mich. Die ersten drei klar vorne. Und es macht wahnsinnig Spaß, die Saison zu verfolgen bislang. Und das wird auch weiterhin so der Fall sein. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.